D-Radio Wissen 100.
Es gibt einen Ort, der war früher völlig von Wasser umringt und heute liegt er mitten in der Wüste. Meine Kollegin Vlada Kolosova ist nach Muynak gefahren, nach Usbekistan. Vor 50 Jahren war das eine Hafenstadt am Ufer des Aralsees, einem Binnenmeer groß wie Bayern. Heute ist der Aralsee zu 90% ausgetrocknet und Muynak ist weit weg vom Ufer. Aber Fischen tun da ein paar Leute immer noch. Wie merkwürdig ist das denn?
Ja, ist auch ziemlich merkwürdig, weil, in der Stadt gibt es eigentlich kaum fließend Wasser. Und wenn es fließend Wasser gibt, dann fließt es nur für ein paar Stunden täglich und tröpfelt auch nur so. Aber ja, wo früher die Meeresbucht war, da ist jetzt tatsächlich so ein Süßwassertümpel. Und der ist so groß wie ein halbes Fußballfeld. Als ich da war, war es super heiß und das Wasser war brackig und hat sumpfig gerochen. Aber da saßen trotzdem diese ganzen alten Männer und wetteiferten so richtig, wer jetzt den größten Fisch fängt. Und dabei ging es eigentlich um total kleine Fänge. Und mit einem der Fische habe ich mich auch tatsächlich angefreundet, mit Michael. Er ist so ein runzliger, aber kräftiger Mann im Tarnfleckenanzug. Und er hat 74 Jahre seines Lebens in Muynak verbracht. Und früher hat Michael wirklich so hunderte Kilogramm Fisch aus dem Aralsee gezogen. Und jetzt, das, was er fängt, reicht jetzt so höchstens für seine Katze. Aber er erzählte, dass er trotzdem jeden Tag zum Tümpel geht, einfach weil es ihm Spaß macht, das zu tun, was er am besten kann.
Weil er so fängt, was in so einem Fußballfeld großen Tümpel so rum noch rumschwimmen kann.
Genau.
Beschreib doch mal, wie das heute so ist in Muynak. Ich war auch mal da. Es ist jetzt allerdings 10 Jahre her und ich kann mich noch entsinnen, dass es ziemlich, trist da ist in dieser Stadt.
Es ist nicht abgefahren, dass du auch da warst. Also es ist jetzt nicht so ein Ort, wo Leute hinfahren. Also warum sollten Leute auch irgendwo hinfahren, wo eigentlich nichts mehr ist?
Bei mir war es eine Exkursion in meinem Geografiestudium, aber ansonsten wäre ich da sicherlich auch nicht hingekommen.
Auf jeden Fall sieht es da ziemlich absurd aus. Also gleich am Ortsgang merkt man total den Widerspruch. Dort steht das Wahrzeichen der Stadt, also der Schriftzug Muynak. Und der ist geschmückt von einem Fisch und von Seemöwen und von blauen Wellen. Aber da ist überhaupt kein Wasser weit und breit, sondern hunderte Kilometer verdörrte, aufgeplatzte Erde mit so staubigen Zaxaul-Sträuchern.
Was sind Zaxaul-Sträucher?
Das sind so, so kratzige, dornige Dinger.
So also, Savannenbüsche.
Ja, so ungefähr. Also da möchte man sich auf jeden Fall nicht reinlegen. Und die Fischfabrik von Muynak, die früher am Ufer vom Aralsee stand, die ist jetzt einfach mal nicht mehr vom Meer umringt, sondern von versalzener Wüste. Und wenn man dort spaziert, knuspern die Muscheln so richtig unter den Füßen. Und ein paar Kilometer weiter ist da ein Schiffsfriedhof. Das sind so verrostete Fischkutter, die auf Sand liegen. Touristen machen da gerne Fotos, wenn mal welche da sind. Und Fischkutter ist eigentlich auch schon zu viel. Das sind eher so abgenackte Schiffsskelette, weil die Einwohner viele Teile schon als Altmetall verkauft haben.
Aber du hast gerade dieses Schild beschrieben, was noch so diese Meeresromantik quasi in sich trägt. Kann man sich das so vorstellen? War das früher am Aralsee mal so meeresromantisch?
Ja, genau. Das war eine Vorzeigehafenstadt. Es gab eine Flotte und 3000 Fischer. Und die Fischfabrik, das war eine der besten Fabriken der ganzen Sowjetunion. Die haben 22 Millionen Fischkonservendosen pro Jahr hergestellt. Und außerdem war Muynak einfach mal ein Urlaubsort, mit Ferienlager für Jungpioniere, mit Hallbädern und Hotels. Und ein der Hotels, das steht immer noch da, aber es hat so richtig was von The Shining. Das ist so ein richtiger Geisterhotel.
In dem waren wir damals auch. Ich weiß noch, es kam braunes Wasser aus der Leitung, werde ich nicht vergessen.
Als ich da war, gab es gar kein Wasser. Also gab es wirklich nicht. Es gab so einen Eimer, in den so tröpfelndes Wasser gesammelt wurde. Und dann musste man in so einen Verschlag im Garten gehen, um sich zu duschen.
Boah.
Ja, also und als ich da war, standen so einfach mal 19 von 20 Zimmern leer. Außer mir und meine Freundin gab es eigentlich keine anderen Gäste. Aber im Hotelfoyer, ich weiß nicht, ob es bei dir noch so war, da hängen noch so richtig alte Bilder von Meer und von so Obstgärten von Muynak. Weil als der Aralsee noch da war, war das Klima ja noch viel milder. Und jetzt wächst da kaum noch etwas wegen der Salzstürme und der Dürre.
Du hast doch gerade von Michael gesprochen. 74 ist der. Da müsste der doch eigentlich in der Zeit aufgewachsen sein, in dieser Blütezeit da von Muynak.
Genau, also das Haus seiner Eltern stand früher so direkt am Ufer und da hat er erzählt, dass er als Kind so jeden Tag im Aralsee gebadet hat im Sommer. Er hat dann mich auch zu sich nach Hause eingeladen und wir haben so richtig Tee getrunken und alte Fotos geguckt. Er hat uns so gezeigt, so Aufnahmen, so er als Fünfjähriger im Matrosenanzug am Ufer. Dann er als Teenager mit Freunden in einem Ruderboot. Und auf einem Foto zieht er so eine Scholle aus dem Wasser und die Scholle ist einfach mal so groß wie sein Brustkorb.
Und immer der Aralsee im Mittelpunkt.
Ja, ja, so ungefähr. Also ich meine, so gut wie jede seiner frühen Erinnerungen ist ja mit dem Meer verbunden. Sein erster Kuss war am Strand, sein erster Arbeitstag. Und zuerst ist er ja noch richtig mit dem Boot zur Arbeit gefahren, aber dann irgendwann mal mit dem Auto so immer weiter dem Meer hinterher. Naja, und irgendwann mal wurde klar, dass Fischer jetzt nicht so eine Zukunft in Monaco haben. Und der musste dann auf Elektriker umschulen und ist halt höchstens am Wochenende noch zum Baden zum Aralsee gefahren. Und irgendwann mal war es aber auch so für Wochenendausflüge zu weit. Er war jetzt schon seit 25 Jahren nicht mehr da gewesen.
Kannst du das genau beziffern, diesen Zeitpunkt? Seit wann sitzt eigentlich Muniak so diese völlig auf dem Trockenen?
Na, es fing so in den 60ern an. Der Aralsee fing an auszutrocknen, weil die sowjetische Regierung das Wasser aus den Flüssen, die den Aralsee speisten, auf die Baumwollfelder umgeleitet hat. Und schon Anfang der 70ern war das Ufer schon 10 Kilometer von Muniak entfernt.
10 Kilometer.
Genau, 10 Jahre später schon 40 Kilometer. Und 1989 ist der Aralsee so weit ausgetrocknet, dass daraus eigentlich zwei Meere wurden. Der große Aralsee und der kleine Aralsee. Und der kleine Aralsee, der liegt jetzt in Kasachstan und der erholt sich langsam wieder. Da fischen wieder Leute und denen geht's langsam wieder gut. Und der große Aralsee in Usbekistan, der hat sich wieder in zwei Seen geteilt. Und 2009 trocknete der östliche See davon aus. Der füllt sich manchmal noch so mit Tauwasser auf, aber ist eigentlich auch noch nicht mehr wirklich existent. Und der westliche Aralsee, der schrumpft auch immer weiter. Also momentan hat der gesamte Aralsee ja nur ungefähr so 10-12% der ursprünglichen Wasserbestände. Und Muniak ist heute ja, 150 Kilometer weit vom Ufer entfernt.
Nur noch ein Bruchteil von dem, was da früher mal war. Man sagt ja auch, eine der größten vom Menschen gemachten Katastrophen. Weißt du denn, wovon die Menschen heute dann leben in diesem gottverlassenen Muniak?
Also sehr viele sind weggegangen, weil es auch keine Arbeit mehr gab. Also 2012 wohnten noch knapp 18.000 Menschen hier. Und wer geblieben ist, der kriegt meistens Geld von Verwandten, die woanders leben oder heuert als Gastarbeiter in Kasachstan oder Russland an. Und im Sommer ist Muniak deswegen fast leer. Die sind ja alle zum Arbeiten irgendwo. Und einige Muniaker heuern auch bei den Firmen an, die in dieser neu entstandenen Salzwüste nach Erdöl suchen. Und ansonsten ja, schlägt man sich halt so durch mit Gelegenheitsjobs oder geht illegal jagen oder fischen.
Ja, aber was Fischen, Jagen, wenn da doch überhaupt nichts ist? Das ist wirklich erstaunlich. Und gerade das Michael, der so einfach eben ja auch sein Leben lang an Meer gebunden war und an Fischfang, dass der dann da geblieben ist. Verrückt, oder?
Also einerseits verrückt, aber andererseits, wenn man sich so überlegt, also es gab ja einfach nicht wirklich viele Alternativen. Also er hat erzählt, dass sein Sohn wohnt zwar in der Hauptstadt Taschkent, aber in einer winzigen Wohnung und Michael und seine Frau wollten ihm jetzt nicht irgendwie so zur Last fallen. Und in Muniak haben sie immerhin ein eigenes Haus und ein winziges Gärtchen. Und Michael jobbt manchmal noch als Elektriker, seine Frau näht noch auf Bestellung. Aber ich glaube, so wichtiger als all diese Gründe sind eigentlich noch so, ja, das Emotionale. Michael hat erzählt, dass er unter dem Dach sterben will, unter dem er geboren wurde, dass seine Wurzeln hier sehr tief sitzen. Und außerdem hat er erzählt, dass er so einen Traum hat. Er wollte sich noch einmal vom Aralsee verabschieden. Er hat gemeint, dass es ihn, ja, dass der Aralsee ihn so richtig verfolgt. Dass er manchmal nachts im Bett liegt und dann sich einbildet, das Meeresrauschen zu hören. Aber natürlich ist da nur der Wind, der den Sand hin und her schiebt.
Ja, vom Aralsee verabschieden könnte er doch machen. Muss er hinfahren, oder?
Ja, auch nicht ganz so einfach, weil mit den Jahren ist es halt immer schwieriger geworden, hinzukommen. Es gibt ja keine richtige Straße zum Aralsee. Warum auch? Es gibt ja kaum Gründe, dorthin zu fahren. Der See ist so versalzen, dass dort seit Jahrzehnten kein Fisch mehr überlebt. Und ja, deshalb gibt es momentan nur eine einzige Möglichkeit, hinzukommen. Man muss mit so einem supermächtigen Jeep über den ehemaligen Meeresgrund brettern. Aber die Fahrt ist super teuer, also zwischen 200 und 400 Euro. So viel verdient Michael nicht im ganzen Jahr. Das ist eigentlich so eine Sache, die wahrscheinlich ja, westliche Touristen machen können oder so Forschungsgruppen wie bei dir. Ich habe Michael aber sofort angeboten, mit uns mitzufahren. Also wir haben dann mit unserem Fahrer gesprochen und ihm am Telefon noch überzeugt, dass wir jetzt noch eine weitere Person mitnehmen dürfen. Und das ging dann klar.
Das ist doch erstmal ein nettes Angebot, ne? Wie hat er reagiert?
Ja, zuerst wollte er das gar nicht annehmen, hat ewig lang gesagt, ja, das macht euch Umstände. Wir haben aber gesagt, nee, kein Problem, es kostet nichts extra und wir freuen uns, dass du mitkommst, vielleicht kannst du uns nochmal extra was erzählen. Und dann war er aber Feuer und Flamme, er hat sich dann ewig bedankt und uns ein Dutzend Male die Hände geschüttelt und sich dann nochmal bedankt. Und er wollte uns gar nicht gehen lassen aus seiner Küche und hat noch die halbe Nacht mit uns Tee getrunken und uns noch Geschichten von früher erzählt. Über jeden einzelnen Riesenfisch, den er aus dem Aralsee gezogen hat. Und über das eine Mal, wie sein Boot fast gekentert ist und dass der Aralsee so eine ganz besondere Farbe beim Sonnenaufgang hat. Ja, aber am nächsten Morgen, da wollte er plötzlich gar nicht mehr mitfahren.
Also er hat euch gesagt, er kommt mit, er hat sich total darauf gefreut und dann hat er seine Meinung geändert. Was ist passiert?
Ja, weiß man nicht so richtig. Also seine Ausrede hat eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Er kam zum verabredeten Treffpunkt super früh, das heißt, er ist richtig aus dem Bett rausgekommen, bedankte sich dann noch einmal, schüttelte uns wieder die Hände und dann nochmal. Und dann hat er gesagt, ja, wir können leider nicht mit, er ist mit seinen Kumpels zum Fischen verabredet. Aber das ist totaler Quatsch. Also die Kumpels sind
das
ja
jeden... Das machen jeden Tag.
Ja, ja, genau.
Ist er erzählt.
Jeden Tag seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren. Mhm. Und also Michael, er war ja kein Schwätzer. Also es war ja nicht so, dass wir jetzt Wodka gebechert haben und dann hat er in so einer rührseligen Sentimentalität gesagt, er kommt mit. Er wollte ja wirklich mit und wir haben wirklich nur Tee getrunken. Und ich habe ja richtig gemerkt, wie viel ihn einfach daran lag. Also seine Geschichten haben für mich den Aralsee erst überhaupt richtig lebendig gemacht.
Ja.
Und dann macht er im letzten Moment einen Rückzieher. Also er hat sich dann noch knapp verabschiedet und gesagt, ja, dass wir ihm Fotos mitbringen sollen.
Das ist merkwürdig. Hast du denn echt eine Idee, was ihn da bewogen hat, sich da anders zu entscheiden?
Also am Anfang habe ich es überhaupt nicht kapiert, aber als wir losgefahren sind, habe ich es dann langsam doch so ein bisschen verstanden. Ich glaube, der Aralsee, von dem Michael sich gern verabschiedet hätte, der existiert einfach nicht mehr. Also dort, wo früher der Aralsee, ist ja jetzt größtenteils Aralkum, also diese jüngste, giftigste Wüste der Welt. Und am Anfang wachsen da noch diese Saxaulsträucher und ein paar Stachelpflanzen. Aber dann sind wir einfach stundenlang auf Salz und Muscheln gefahren. Da war kein Leben weit und breit. Und was vom Aralsee übrig geblieben ist, ist ja auch so eine Art Wüste, nur halt eine Wüste aus Wasser. Und es war total still da. Also kein Möwengeschrei, keine Menschenstimmen, kein Lebewesen, das überhaupt einen Ton macht. Ich glaube, die einzigen Lebewesen, die da noch überleben, sind so Salinenkrebse. Dessen Eier benutzt man so als Fischfutter. Und das Wasser ist so salzig, dass es mich wie so ein Weinkorken hochgedrückt hat, als ich schwimmen gegangen bin.
Wie im Toten Meer, ja.
Ja, genau. Nur, dass da halt kein Tourismus ist. Also da ist gar nichts, außer ein paar Menschen, die nach Salinenkrebsen graben. Und das, was ich gesehen habe, es war überhaupt nicht der Aralsee aus Michaels Erzählungen. Es war jetzt einfach tote Salzlake.
Also ihr habt diesen traurigen Trip gemacht. Ihr seid mit den Autos über diese Salzwüste gefahren zum See. Und ihr wolltet dann ja Fotos machen, das hatte Michael ja doch noch gesagt. Habt ihr ihm dann die Fotos gezeigt?
Nee, wir waren dann noch einmal bei ihm zum Tee trinken und er hat dann aber nicht nach Fotos gefragt und ja, ich habe es dann ihm dann das auch gar nicht angeboten. Ich glaube, es war besser, dass er nicht gesehen hat, was ich gesehen habe. Ich habe ihn stattdessen gefragt, dass er mal wieder vom Aralsee erzählt. Und das hat er gerne gemacht, war wieder Feuer und Flamme. Und in Michaels Geschichten war der Aralsee so mächtig, so lebendig. Ich glaube, es ist besser, dass er genauso für ihn bleibt.
Munjak, die blühende Hafenstadt am Rande des Aralsees, gibt es leider nur noch in der Erinnerung von Michael und jetzt quasi auch ein bisschen in Erinnerung von Vlada. Und du hast uns das erzählt. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.